ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung. Radio 1. Hörbar Brust.
Wenn Sie gleich so ein Reißverschlussgeräusch hören, das hat mein Gast schon angekündigt, der noch anonym ist, dann liegt es an ihm und nicht an Ihrem Radio, hätte ich fast gesagt. Aber Radio ist ja was ganz Anachronistisches. Sie wissen ja vielleicht gar nicht mehr, was ein Radio ist. Okay, wie auch immer, herzlich willkommen. Rodriguez war das Sugarman und ich kann gar nicht, man kann gar nicht müde genug werden, darauf hinzuweisen, falls Sie diesen Film noch nie gesehen haben, Searching for Sugarman, dann holen Sie das nach und falls Sie das Album nicht kennen, den Soundtrack, können Sie sich blind kaufen, runterladen, klauen, nachsingen, was auch immer Sie damit machen. Hauptsache, Sie besitzen diese Musik, die ist nämlich wirklich gut. Herzlich willkommen zur Hörbar Brust als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und als Podcast immer. Und das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Brust. Heute mit Tobias Moretti. Und der sagte mal, ich bin Racer. Seit meiner Geburt. Ich will gewinnen. Ich will vorne sein. Ich will überholen. In vielen Situationen. Na gut, dann lassen wir uns also auf ein hohes Tempo ein, wenn nötig. Der Schauspieler Tobias Moretti verfügt über eine eigenartige Kraft, eine Intensität, die nicht allein durch Disziplin und Talent entstehen kann. Der Regisseur Christian Schwocho bezeichnet ihn als einzigartige Urgewalt. Und genau die teilt sich dem Zuschauer in Morettis Filmen mit. In Der Tanz mit dem Teufel, Speer und Er oder jetzt Deutschstunde und am Theater sowieso. Der dreifache Vater kommt aus den Bergen und er lebt immer noch dort, in Tirol. Nicht so ein bisschen am Rand, sondern mittendrin weit oben. Dort führt der 60-Jährige mit seiner Frau einen Bergbauernhof und züchtet Rinder. Unser heutiger Gast ist ein kraftvoller und kritischer Geist, ein Wanderer zwischen den Welten. Herzlich willkommen, Tobias Moretti.
Herzlich willkommen.
Willkommen.
Machen Sie doch gerne jetzt bitte einmal bewusst das Reißverschlussgeräusch, damit der Hörer, die Hörerin weiß. Okay, also wenn das passiert, dann sind Sie nachdenklich gerade, nervös, was auch immer, suchen nach Worten wahrscheinlich. Wollen wir hören. Jetzt macht er dieses Auszeichen,
das kann man nicht erklären.
Das Stoppzeichen. Ja, weil das steht ja für etwas. Dieses, wofür steht denn das nochmal? Das ist Timeout, T.
Ja, Timeout,
ja, genau.
So. Aber also wir haben sozusagen zwei Zeichen. Das eine ist der Reißverschluss, das andere ist das
Timeout. Ja, das andere ist das Timeout-Zeichen.
Das Timeout muss man eigentlich sagen.
Das sage ich jetzt zum ersten Mal, oute ich mich jetzt sozusagen hinter den Kulissen. Es ist nämlich, geht es so zu, dass wann immer ich einen Gast willkommen heiße, der die Sendung noch nicht kennt, dem erkläre ich, wie es in etwa abläuft. Und dem sage ich auch, es kann sein, dass ein Gesprächspart mal ein bisschen länger dauert. Wenn Sie diese Sendung häufiger machen, dann wissen Sie das. Und dann, wir müssen Musik spielen. Um die geht's ja auch. Und dann gebe ich dem Gast ganz dezent ein Timeout-Zeichen. Und die Superprofis führen einfach ganz elegant ihren Gedanken zu Ende.
Ja.
Und diejenigen, die ein bisschen verunsichert sind, ein bisschen nervös, die hören einfach auf zu reden.
Okay.
Das ist dann mit einem Satz.
Dann mache ich
immer so Luftzeichen. So weiter. So, okay. Also haben wir das auch mal geklärt. Jetzt wissen Sie, diese Welt, diese Radiowelt, Podcastwelt ist nicht so glamorous, die ist nicht so zeichenlos, die ist auch voller Regeln. So, und von Ihnen haben wir also gehört ein Zitat, das ist ja immer so schwierig, ne? Wenn man so 1000 Interviews pro Jahr gibt, dann weiß man da auch gar nicht mehr, in welchem Kontext war das. Aber finden Sie sich denn wieder? Ich lese es Ihnen gerne nochmal vor.
Ja.
Ich bin Racer, das stimmt ja nun wirklich, da kommen wir auch gleich, können wir gleich nochmal konkreter machen. Seit meiner Geburt, ich will gewinnen, ich will vorne sein, ich will überholen in vielen Situationen.
Ja, das muss man in der Tat in einem Kontext sehen, weil das bezog sich natürlich auf meine Teilnahme bei der Paris-Dakar damals, für das ich ein Jahr trainiert habe und sozusagen meine Timeout gemacht habe als Schauspieler und mich dafür vorbereitet habe. Und da gab es natürlich im Windschatten dessen einen Haufen von Interviews und so weiter und da fiel der Satz, das ist natürlich so, dass man das natürlich als Metapher für mehrere Dinge verwenden kann.
Klar. Logisch. ist natürlich willkommen. Und Sie haben ja auch gesagt, seit Ihrer Geburt, und ich habe Sie genug studiert, um zu wissen, dass Sie Sachen nicht zufällig sagen.
Ja.
Sie sind, also jetzt, ich weiß es nicht, jetzt kommt mein küchenpsychologischer Part. Vier Söhne. Also
ja.
Sie haben drei Brüder.
Ja.
Und ich habe mir Ihren Vater mal angeschaut, der ist gestorben vor einiger Zeit schon, Ihre Mutter ist letztes Jahr, glaube ich,
gestorben.
Ja,
genau.
Und Ihren Bruder kann man auch kennen als Schauspieler, Gregor Bleub. Spricht man es aus. Also
Bleub.
O und dann E, Accent aigu,
genau.
Und dann nochmal ein B, das
genau.
ist der Familienname ursprünglich. Den kennt man auch. Sie beide sind ja auch zusammen in Paris-Dakar gewesen, da kommen wir gleich noch zu. Dann habe ich gedacht, aha, das ist wohl für einen Vater, vier Buben in den Bergen und zwei davon solche Alpha-Rüden. Und dann sah ich ihren Vater auf dem Bild, auf diesem einen Foto. Das ist so ein ganz feiner, so kam er mir zumindest auf diesem Foto vor, so ein ganz feiner, eher, ich will jetzt nicht sagen fragiler Typ, aber der wirkte so.
Ja, das mag sein, aber es ist vielleicht eher ein phänotypisches Merkmal, weil ich glaube, es war umgekehrt. Es ist eher so.
Was heißt das?
Ja, also meine Eltern haben ausgesehen wie aus einem Witzfilm. Also er war so 1,80 Meter und ganz schlank und sie war sozusagen 1,50 Meter oder hat behauptet, sie sei 1,50 Meter, in Wirklichkeit war sie 1,49,7 Meter und war halt eine Seele.
Ah,
eine
ja.
Seele und war halt da und war halt sozusagen die wirkliche Wucht und Wärme und halt alles, was Frau ist, war halt sie.
Okay.
Und er sozusagen war sehr, also so ein französisches Gebilde in die Luft hinauf.
In der Luft, ja.
Eine Kathedrale, so ein bisschen. Ja.
Er war Poet, er war Schriftsteller. Die Sandtreppe
ja,
oder so. Ich weiß nicht, kann man seine Werke oder
ja,
kann
ja,
man die
zwei,
kennen?
Drei Bücher geschrieben. So. Aber die, so eigentlich früher waren das mehr so Poems und dann drei Romane. So.
Und wie hat sich sein Beruf in Ihrem Lebensalltag bemerkbar gemacht? Hieß es da, Jungs, spielt draußen, Vater schreibt? Oder?
Na, gar nicht. Das war ja nur ein Nebenerwerbsberuf.
Ah, ja.
In Wirklichkeit hatte der mehrere Berufe. Und
Sie ja auch.
Ja, auch. Und aber das hatte ja mehr oder weniger, das war so ein Grenzgang zwischen Hobby und machen müssen. Vielleicht auch eine Aufarbeitung. Weil er war ein Waisenhauskind und daher sind natürlich die Gedanken, die damals gerade in dieser Zeit spielt, ähnlich, also auch in der Zeit, in der unser Film jetzt spielt, also solche Kinder in ihrem Vakuum zwischen Fantasie und Angst erfahren haben, das gräbt sich natürlich ein und wahrscheinlich war das der Grund, warum er später irgendwie geschrieben hat oder seine Ausdrucksform oder so. Aber das hat er nicht zum Beruf gemacht.
Okay. Nina Simone haben Sie mitgebracht. My Baby Just Cares For Me. Wir haben Ihnen die Songs so ein bisschen aus der Hüfte geleiert.
Ja, eben, das habe ich gemerkt.
Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass Sie eingebunden sind in die vielen Interviews und Termine für die Deutschstunde oder ob es daran liegt, dass Sie jemand sind, der sowieso sagt, ach, so viel Musik höre ich gar nicht, ich höre die Natur, das reicht, sowas. Und dann kurz mit Ihrem Reißverschluss.
Nein, ich höre schon die Musik immer. Aber ich weiß dann, wenn ich das sagen müsste, welche Musik ich möchte, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil eigentlich Musik mein Leben bestimmt. Und zwar quer durch die Bank. Also ich höre auch sehr viel Jazz, ich höre auch Funk, ich höre eigentlich alles. Und klarerweise höre ich auch Barockmusik, klassische Musik, ich höre auch Musik des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Und ich höre sozusagen, also diese Einteilung, die ihr da habt mit U-Musik und E-Musik, die gibt es für mich nicht
hallo,
so.
Hallo, hallo, wer ist ihr?
Ja, ihr ist das Podcast oder das Radio oder wie
na,
immer. Also, da,
na,
gibt's ja, also in
na.
Den Medien gibt es doch das, oder? Diese Einteilung. Es gibt sogar Abteilungen
aber
bei euch.
Ja, aber zeigen, und dieses euch, ja? Euch und ihr ist...
Ja, wo sind wir hier? Es ist ja eine Radioanstalt.
Das hier ist ein Studio, ein Tonstudio,
okay.
Und ich fühle mich mit angesprochen. Und finden Sie mal 200 Künstler oder 20, die sich mit dieser Unterteilung U und E überhaupt noch identifizieren.
Ja, eben.
Nein, das ist überholt, würde ich sagen. Also auch bei uns.
Ja, umso besser.
Auch wir denken so, Herr Moretti. Bevor wir uns jetzt streiten, hören wir Nina Simone. My Baby Just Cares For Me. Gibt es dazu noch ein Stichwort oder einfach verbinden Sie damit etwas?
mit Nina Simone schon, aber eigentlich wollte ich ein anderes Lied haben. Aber ich glaube, ich habe das meinen Damen gesagt und die haben mir irgendwas haben die dann ausgesucht für mich.
Welches hätten Sie denn gerne gewollt?
Oh, was hätte ich denn gerne gewollt? Ich habe die Nina Simone mit 16 gehört in Cannes, bei einem Jazzfestival. Und das war so wahnsinnig. Die war so unfassbar. Und das jetzt spielen wir mal das Baby.
So machen wir es. So, Tobias Moretti, der Schauspieler und ob 8 Biobauer. Biobauer klingt mir aber irgendwie auch zu aseptisch. Ich würde sagen, Sie sind Landwirt.
So genau ist das, ja. Hab ich nie behauptet, dass ich das sei. Das haben ja die Medien immer so geschrieben.
Die anderen, ne? Die Medien, die
Studios. Ja, aber das kannst du tausendmal sagen. Da bist du immer wieder der Biobauer, weil wir halt einfach diese Produkte haben und aus.
Aber Bergbauer, das kann man schon noch so sagen. Ist noch ein Bergbauer, das ist noch mal was anderes als ein Bauer der Ebene. Weil es gibt andere Herausforderungen. Zum Beispiel wie nennt man das? Hangwiese?
Zone 4, es gibt ja mehrere Zonen zum Beispiel. Und 4 ist die steilste, das sind wir.
Nee.
Das ist halt so. Ich meine, wir haben schon ein paar flachere Wiesen oder Äcker auch, aber es ist schon ziemlich extrem.
Sie haben den Hof 1997 übernommen.
Genau.
Kommt das hin? Sie haben ein Jahr überlegt.
Wir haben früher übernommen. Wir haben eigentlich schon 95 oder 94, 95 übernommen. Aber so richtig hat das dann erst 97 begonnen.
Das war im Grunde, da waren Sie auf einem Ihrer Olympe, wenn es davon jemals im Plural gibt, weiß ich nicht. Sie konnten nicht wissen, wie es dann noch weitergeht. Sie hatten einen hohen Bekanntheitsgrad, waren sehr erfolgreich. Ganz viele verschiedene Sachen sind passiert. Sie waren frisch verheiratet. Ich weiß gar nicht, ob das erste Kind schon da war oder gerade unterwegs.
Nach der Hochzeit halt.
Natürlich, selbstverständlich. Tolle Antwort. Nächste Frage, sind Sie katholisch? Ja, natürlich, na klar. Also irre, was da parallel in Ihrem Leben alles passiert ist, weil so einen Hof zu nehmen, so einen Hof sich, ich will es nicht sagen, ans Bein zu binden, aber es ist ja eine irre Verpflichtung. Und wir reden hier nicht davon, dass der mal eben neben so einer Landebahn ist, wo Sie mal eben in Ihre Cessna steigen und irgendwo hinfliegen, sondern Sie sind da ja auch wirklich abgeschirmt erstmal.
Abgeschirmt weiß ich nicht, aber es ist sicher eine Lebensentscheidung gewesen, die man so gar nicht orten konnte im Sinne, was passieren wird. Weil das ist halt wahrscheinlich wie ein Kind, also da weiß man auch nicht, was passiert. Das ist da und plötzlich ist es da und plötzlich ist das Leben anders.
Aber das Kind
und reicher
ist irgendwann mal,
und besonderer, aber es ist spielt Organisation eine andere Rolle und so weiter. Und so war das da auch. Also hat sich halt ergeben, dass man mir das angetragen hat, dass ich das machen könnte. Und da ich als Bub schon eigentlich als 15, 60er, 16-Jähriger, 17-Jähriger immer auf den Almen gearbeitet habe und so weiter und wir aber keinen Hof daheim gehabt haben, als die Möglichkeit bestand, den zu übernehmen, habe ich gesagt, muss ich nachdenken. Und da haben wir ein Jahr Zeit gehabt und dann haben wir das gemacht. Und seither kann ich das gar nicht mehr genau erklären, wann was wie angefangen hat. Plötzlich ist ein Betrieb da, plötzlich ist eine Familie da, es ist alles anders. Und es ist irgendwie aber nie so, dass es mich bindet an irgendwas, sondern ich bin deshalb genauso frei wie vorher.
So wirkt es auch. Also ich habe mich selten auf jemanden oder in das Leben eines Menschen eingelesen, wenn ich das so sagen darf. Und das soll jetzt nicht negativ klingen, auch wenn Sie es vielleicht so auffassen, aber Sie wirken wie ein geschlossenes System. Also das ist offen, Sie sind ja neugierig, Sie
also
holen sich ja ganz vieles.
Also System ist eine Contradictio in adjecto, wenn man mich betrachtet, weil ich genau das Gegenteil bin, ich bin ja immer Chaot eigentlich. Und trotzdem aber, vielleicht ist es so, dass schicksalhaft, dass ich so viel mache nebenher oder so, oder dass mich so viel bestimmt, ob das jetzt die Musik ist, oder ob das jetzt die Oper ist, ob das Schauspiel ist, ob das Familie ist, ob das jetzt der Betrieb ist daheim, dass sowas wie System drumherum so eine komische Hermetik ergibt. Und vielleicht ist es das, was mich ausmacht.
Es kommt mir so vor.
Aber eigentlich bin ich ein Chaot, sagen wir mal so.
Möglicherweise. Also das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man drinsteckt, hat man ja sowieso die Aufsicht nicht. Man kann ja dann, ne?
Stimmt,
das ist
ja.
so, Aber es wirkt so. Es wirkt so, dass sie nicht verloren gehen können, obwohl sie ständig Sachen riskieren.
Also im besten Fall ist das so, ja.
Die erste halbe Stunde ist schon fast rum.
Ist aber schnell gegangen.
Das geht verdammt schnell, weil sie wollen es ja schnell. Also machen wir es schnell. Just Stone haben sie mitgebracht. Eine sehr talentierte, immer noch sehr junge Frau. Free Me heißt der Song. Wissen Sie, um welchen es sich dabei handelt? Haben Sie es im Kopf?
Na.
Jetzt mal wirklich. Sie wissen es. Haben Sie den jetzt gerade im Ohr, den Song?
Wie geht der? Singen Sie.
Nein.
Bitte. Singen Sie.
Nein, ich habe einfach das Gefühl, dass wir die Songs erpresst haben von Ihnen und Sie jetzt sagen, oh, was habe ich denn da aufgeschrieben? Just Don't Free Me? Nein, Sie wissen, welchen Song wir meinen.
Ich weiß es sicher, wenn ich ihn höre.
Ach, Sie haben mich jetzt nicht aufs Glatteis führen wollen. Na? Sie haben das so gemeint.
Ja.
Gut, dann hören wir ihn mal kurz an. Und dann können Sie mir sagen, ob Sie damit was verbinden oder ob es einfach nur okay. ein schöner Song ist, ja? Antonia, bitte. Jetzt können wir das nochmal. Jetzt eine junge Frau räkelt sich. Sie kann auch gerade erst aufgewacht sein. Und in dem Moment nicken sie und sagen, ah ja, alles klar.
Ein cooler Song.
Ach so, okay,
ja,
gut.
Einfach.
Radio 1. Hörbar Brust.
Salutation, Adriano Celentano. Zu Gast ist heute Tobias Moretti, Landwirt und Schauspieler. 60 geworden dieses Jahr. Ist das doof gewesen? Das sind so Zahlen. Also ich weiß, 50 war mir so, ich habe mir nie Gedanken um mein Alter gemacht und 50 hat mir aber echt richtig zum ersten Mal zu schaffen gemacht. So.
Wirklich?
Ja.
Also bei mir, ich habe es vergessen eigentlich wieder, dann irgendwie hört man es wieder oder liest es oder so, weil erstens habe ich Geburtstag überhaupt nie gefeiert, auch mit 20 nicht, weil ich da gar kein Gefühl gehabt habe fürs Älterwerden oder für den Jahressprung oder was immer. Das war bei mir immer Silvester. Ja, wenn man Silvester habe ich immer das Gefühl, jetzt ist das Alte vorbei oder das Neue beginnt oder es kommt sowas wie ein Sentiment oder wie eine Freude oder so ein Wunsch oder ein Traum auf. Und das war bei Geburtstag nie. Ich habe Geburtstag immer im Sommer gehabt. Und das war immer cool, weil man natürlich Sommerferien gehabt hat. Man musste nicht in die Schule gehen und nichts. Und das war einfach toll. Und heuer war es so, dass wir bei den Salzburg Festspielen im Jedermann probiert haben.
Ach stimmt, mit Ihrem Bruder zusammen, ne?
Ja, mit vielen, auch mit dem Bruder und mit der Valerie Czeplanova und so weiter. Und da haben wir dann wollten das feiern, aber da sind wir nicht dazugekommen. Und dann haben wir es irgendwie nachgeholt. Das war total schön und leicht. Aber es hat irgendwie keine Gewichtung. Bis jetzt noch nicht.
Wie ist denn das früher gewesen mit vier Jungs? Ich weiß nicht, wie weit sie auseinander sind. Ich weiß, so Gregor ist der Einzige, über den ich natürlich gelesen habe. Ich glaube, es sind 8, 9 Jahre oder so, ne? Der ist jünger als
ja,
Sie.
Ja, der ist 8 Jahre jünger und die anderen sind 4. Alle 4 Jahre ungefähr haben wir, ich glaube, ein oder zwei hat meine Mama verloren und wir sind eigentlich zu viert aufgewachsen. Und das war eigentlich früher, klarerweise in der Kindheit, waren wir so weit auseinander, dass wir nicht so dicht waren wie später. Und als wir dann 20 waren oder 30, waren wir sozusagen eine eingeschworene Gemeinschaft. Und das ist so geblieben bis jetzt eigentlich. Und das ist schon großartig, wenn man das hat. Wenn sozusagen eine Familie so ein Nährboden ist, so ein Fundus ist, wo man irgendwie wegstarten kann und das irgendwie nicht angefrachtet ist von irgendwelchen Konventionen, sondern einfach, das ist einfach etwas Gemeinsames, eine Kraft und ein Halt. Und von da muss man sowieso wegstarten, jeder für sich.
Und dann auch noch natürlich in so einem, ich weiß nicht, wo Ihre Brüder leben, aber dann...
Alle in der Nähe.
Alle in der Nähe, ja gut, das ist, und da muss man einfach mal sagen, das ist so schön, also dass
ja,
man das als Städter...
Und ich bin auch so dankbar, das hat man natürlich damals nicht gewusst, dass wir sind einfach keine bürgerliche Familie gewesen und das war einfach... im Nachhinein betrachtet ein irrsinniges Glück, ja, weil mein Vater sozusagen so ein Filou war und meine Mutter aus einer besseren, kultivierten, ziemlich kultivierten Familie kam. Der Vater Schuldirektor und Komponist und so und hin und her. Also ihr Vater, mein Opa und väterlicherseits waren das eher sozusagen so eine Gypsy-Partie gewesen, so ein bisschen.
Und ja, ein Waisenjunge, aber er wurde dann adoptiert. Er ist nicht im Waisenhaus.
Der wurde abgegeben.
Genau, aber Sie haben schon Großeltern bekommen.
Ja, klar,
bekommen
ganz
dann.
Normal.
Ja, okay,
ganz normal. Nur die haben damals gesagt, Menon frega niente, die geben das ab. Und so
was im Zweifel verantwortungsbewusster ist als alles andere. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich als Vater dann oder auch dreifacher
Bin
Vater eine andere Meinung haben, aber ich denke schon, dass auch
sowas... Es wird dann immer so geschoben auf Zeiten und so und Krieg und so, das hatten ja andere Leute auch. Also ich finde, da gibt es ein paar Dinge, haben einfach mit Lebenskultur zu tun, die andere nicht. Und das hat immer nie mit viel zu tun, aber nie mit Geld oder mit irgendeiner mit einer Option. Da wird ja immer gesagt, ja, wir hatten damals nichts und so. Also man kann genauso hochkultiviert leben. Und wenn man kein Geld hat für ein Bild, dann malt man sich was. Ja, wurscht. Aber es ist eine Haltungssache. Und da bin ich sehr froh, dass ich diese Familie gehabt habe und diese Mama, die uns sozusagen das in die Wiege gelegt hat. Also ob das jetzt die Musik ist oder die Kultur oder das Miteinander oder einen sozialen Umgang oder eine Verantwortung. Mhm. Das lernst du als Kind. Und dann, wenn du es verlierst, irgendwann merkst du es wieder, weil man es schon mal gelernt hat.
Die Autorität kam die durch das Familiengefüge ganz automatisch mit den anderen Jungs und hatte ihre Mutter so eine natürliche Autorität, weil sie erzählen jetzt von der Herzlichkeit. Und dann sind da aber vier Buben, die dann unter Umständen machen, was sie wollen. Oder war schon klar, dass sie folgsam sind?
Na, folgsam war überhaupt keiner. Also das, im Gegenteil. Also das waren wirklich alles Grenzgänger. Und jeder auch, mit einer sehr langen Leine musste da wieder eingefangen werden in seiner jugendlichen Katastrophe. Ja, hat sich eigentlich jeder verfahren bei uns. Und aber trotzdem ist man dann so wieder selber wieder zurückgedriftet irgendwie. So habe ich halt das Gefühl. Und wir waren da.
Sie waren bei der Bergrettung unter anderem, oder ist das? Das ist selbst, weil Sie sagen das so, das ist wahrscheinlich jeder, der da lebt.
Ja, klar. Also da ist überhaupt nichts Besonderes dabei.
Okay, gut. Jetzt.
So wie wir jeder Skifahren kann und wie jeder... So.
Vielleicht tun Sie mir den Gefallen und skizzieren den Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, der sich jetzt gar nicht so sehr von dem unterscheidet, in dem Sie jetzt leben. Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite des Berg?
Nockspitz.
Aber ich meine, ich habe mir die Bilder natürlich angesehen, aber es ist, das sind so Urlaubspostkarten, ne?
Ja, klar. Also geboren bin ich da im Wiebtal, in Igels und Wiebtal und zwischen Brenner ist das, also zwischen der Staatsgrenze, zwischen Brenner und Innsbruck. Und dann sind wir irgendwie so herumgesurft. Dann habe ich einmal dort und einmal da gewohnt. Dann war ich einmal in Innsbruck, dann war ich wieder woanders, dann mal in Bozen und dann wieder
Sie haben es auch in der Stadt versucht, später, da kommen wir noch zu. Aber das Stadtleben wäre wahrscheinlich keine Alternative.
Ach, doch. Also ich habe nur so Ressentiments gegen Kleinstädte. Aber Großstadt geht ganz wunderbar, also...
Ohne dass Sie den Kontrast hätten und in die Berge zurück könnten?
Wahrscheinlich nicht. Aber es ist so, ich war ja ein paar Mal jetzt in Hamburg, ist absolute Lieblingsstadt, finde ich, weil es eine Stadt mit einem Selbstverständnis, wie es kaum in Deutschland sonst zu finden ist, ganz großartig. Ich finde die, also was andere so behaupten müssen, haben die. Vielleicht liegt es am Meer oder wie immer. Aber und es ist auch, das Hanseatische ist irgendwie ein bisschen eingesickert und mehr Charme dazugekommen in den letzten 20 Jahren, finde ich. Also ich finde das eine echt klasse Stadt. Und eine der wenigen Städte in Deutschland, wo wirklich Integration funktioniert, weil Hamburg, wenn man fragt, ob das jetzt ein Türke ist oder ein Afghaner, die sagen, es ist ein Hamburger.
Das ist, da muss ich Ihnen recht geben. Es gibt eine Art von Lokalpatriotismus, den ich in Hamburg, den ich jetzt auch entdeckt habe, der früher nicht so da war und den man eigentlich, so den ich nur so aus München kenne, aus so südlichen Städten eher, ne?
Ja, aber da ist dann so eher
Tradition und blablabla. Ob das nun die Art von Lokalpatriotismus ist, die wir gut finden, weiß ich nicht. Aber das stimmt, dass diese Identifikation und dass man will, dass es der Stadt gut geht.
Ja.
Ne? Das
ja,
ist genau. So, das spürt man. Und das geht Berlin leider total ab.
Ja.
Das ist echt schade. So eine tolle Stadt. My Funny Valentine haben sie mitgebracht. Chet Baker. Oh, und sie müssen noch was nachtragen zu Joss Stone eben. Sie waren so, ich habe sie so in der Luft hängen lassen und sie haben mich in der Luft hängen lassen und dann fiel ihnen ein.
Nein, ich habe Alzheimer, deswegen habe ich es nicht mehr gewusst. Aber der Punkt ist, dass ich beim Hahnenkammrennen hat die einen Auftritt gehabt.
Und beim Hahnenkammrennen?
Ja, genau, danach war so ein Charity Race oder was immer und da hat die einen Auftritt gehabt und dann waren wir da mehrere beisammen und der Gerhard Berger und der Ecclestone und die waren alle da drumherum und dann hat die gesungen und das war echt cool und dann habe ich die danach kennengelernt und es war großartig und deswegen hat wahrscheinlich meine Frau die ausgesucht.
Das war Joss Stone. Ja, wir wissen jetzt auch, dass Frau Moretti ihre Hände in dieser Musikliste hatte. Auch bei Chet Baker, wenn ich so offen fragen darf?
Na, bei Valentine, das habe ich so unglaublich gemocht früher schon, weil ich den live mal gesehen habe, wie er gesungen hat.
Chet Baker.
Chet Baker sang als Trompeter, quasi ohne Zähne, dieses Stück Funny Valentine. Und man merkt, als Trompeter muss man ja unglaublich genau intonieren.
Sie sind ja auch sowas
und,
wie Trompeter.
Aber der und hat, also das gesungen hat, schwingt da einfach alles mit, was die Höhen und Tiefen seines Lebens sind. Und das ist so großartig. Und der singt so. Und das hat mich schon, ich kenne den, da hat den kaum jemand gekannt, so hier. Und der hat mich schon mit 21, 22 total fasziniert.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile.
Ma.
Ma. Das M kommt von Tobias Moretti und kaum fing Chet Baker an mit seiner Nougat-Stimme, wie ich gesagt habe, und sie haben gesagt, ja, war bitter zu singen, da fiel ihnen etwas ein, was sie zu diesem Song sagen.
Ja, weil mir eingefallen ist, als ich 22 war, also in München an der Falkenberg, da habe ich immer gedacht, und da hat man immer so einen Krampf als junger Spieler, man hat immer einen Krampf. Im Kopf hat man Krampf, im Körper hat man Krampf, in der Stimme hat man Krampf. Und als ich den gehört habe, habe ich gedacht, ich möchte einmal in meinem Leben nur so auf der Bühne Theater spielen können, wie der singt. Weil das, diese Transparenz, diese Brillanz, diese Leichtigkeit und trotzdem so auf dem Punkt. Und das war Wahnsinn. Und ich habe dann später, als ich in Hannover angefangen habe, hat er ein Konzert gehabt. War völlig Wahnsinn, war ja völlig versoffen und verpennt und wie ein Penner hat er ausgesehen. Und als er im Bühneneingang hineingeht, weil er da Konzert gegeben hat, hat man ihn gar nicht hineingelassen, weil man gedacht hat, das ist ein Penner. Das ist Wahnsinn, also unglaublich, diese Diskrepanz, auch dieses Leben. Und also das ist eigentlich ein Künstler-Dasein pur.
Was sagt denn Ihre innere Jury? Ist es Ihnen denn gelungen, jemals so zu spielen, wie er singt?
Das sind Momente. Ja,
und die Momenten, merken Sie dann
in
auch?
In Momenten, das merken wir, ja. Und dann tut man es ganz schnell vergessen.
Schade.
Ja, trotzdem. Weil sonst, sobald man das wirklich merkt, hat man es eh schon wieder verloren. Also,
Okay. Und muss dann auch wieder eine Unzufriedenheit kommen, weil man Angst hat, sonst in so eine Selbstgefälligkeit zu landen?
Nein, gar nicht. Sonst hat mit gar keiner bewussten kritischen Distanz zu tun, sondern es ist einfach in dem Moment, wo man sich beobachtet, hat man eh schon verspielt. Das ist so.
Gut, wann wussten Sie denn, dass Sie Schauspieler werden möchten? Also ich weiß, es gab ein Debüt in der MK Innsbruck
oder
so.
Das waren die Jesuiten. Wir haben das größte Jugendzentrum Europas gehabt damals. Das waren die Jesuiten, haben das gemacht mit dem Pater Krip. Der Krip war ein ganz großartiger Pater und der hat mit mehreren anderen ein internationales Jugend Zentrum errichtet. Also es war klarerweise sehr links, also war ja wie in Italien und in Südamerika gibt es ja einen linken Katholizismus, nicht wie in Bayern, wo das nur recht ist und so weiter. Und damals hat man die Jugend in irgendeiner Form gepackt, also mit beidem. Und der hat das gemacht. Der wurde dann später irgendwie exkommuniziert, ah, ja, weil er irgendwie zu links war oder so. Aber das war eine tolle Zeit. Und da hat man unter anderem, waren wahnsinnig viele Jugendliche, der eine hat immer die Älteren haben auf die Jüngeren aufgepasst und so weiter. Und das hatte so eine Eigendynamik gehabt. Und da gab es auch eine Theatergruppe und da habe ich zum ersten Mal gespielt.
Und da ist bei Ihnen der Wunsch gewachsen, Schauspieler werden zu wollen?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das hat mir einfach nur Spaß gemacht. Das habe ich gar nicht mit dem Beruf verbunden. Das war wie ein Spiel, wie ein Kinderspiel. Aber ich habe natürlich gemerkt, wenn da 500 Leute sind und plötzlich hat man gemerkt, wenn ich das mache, reagieren die so, wenn ich das andere mache. Oder man hat halt irgendwie so ein Komiker irgendwie gemerkt oder ja, so. Also das ist, man konnte mit dem Publikum spielen plötzlich. Und das war, aber es war nichts mehr als Lust.
Landwirtschaftsschule, da sind Sie drauf gegangen.
Ja, genau. Aber es war später erst.
Was ist danach passiert, nach dem Abitur?
Na, wir haben, ich habe Komposition studiert eigentlich.
In Wien?
In Wien, klassische Komposition. Ich war ja im Konservatorium, wir müssen früh Klavier lernen und dann ein bisschen Gitarre und so weiter hin und her. Später Klavier war eher so eine Pflicht und keine Freude. Trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, ein bisschen Orgel gespielt und so weiter. Und dann gab es eine Möglichkeit, sich zu bewerben auf der Hochschule für Musik in Wien. Also das ist eine renommierte Hochschule und da habe ich gedacht, ja, im Instrument schaffe ich, das packe ich nicht, weil da bin ich zu schlecht. Aber da gab es die Möglichkeit, dass man im Kompositionslehrgang reinkommt und das habe ich probiert. Und das ist irgendwie gelungen, Glück, mehr Glück als Begabung und habe ich irgendeinen Schmäh gemacht, damit man da so, weil da musste man so viel irgendwie dreistimmige Sätze und so, da habe ich einfach nur übertrieben.
Es war Ihnen so mathematisch, Sie haben es dann wieder
gelassen.
Genau,
und das habe ich dann gelassen, weil das eigentlich eine sehr mathematische Arbeit ist. Schrecklich jetzt da sein, eigentlich ein Komponist. Aber, und eins habe ich gewusst, dass die Musik immer mein Leben bestimmt und eine Freude ist, weil sie eine dramatische Schnittmenge zu meinem späteren Beruf ist, einfach für den dramatischen Ausdruck. Mhm. Und das ist sie bis heute geblieben.
Die Otto-Falkenberg-Schule in München, die haben Sie aufgesucht. Ich weiß nicht, ob Sie vorher schon gejobbt haben. Sie hatten diesen 44-Tonner, mit dem Sie gefahren sind, die Strecke von Hamburg nach
Genua.
Das ist eine ganz gerade, das ist irre, das ist eine total gerade, das ist so eine richtige Vertikale, wenn man da mal auf die Landkarte guckt, was ich vorhin gemacht habe, um mal zu sehen, wie viel ist denn das? Das sind, wenn man leicht gut durchkommt, 14 Stunden oder so, keine Ahnung. Aber haben Sie als Lkw-Fahrer zu der Zeit schon gearbeitet, gejobbt?
Bevor Sie sich beworben haben? Doch schon, auch während, weil unser Rektor hat mir damals freigegeben, weil ich kein Stipendium bekommen habe als Ausländer. Deswegen hat er mir freigegeben, die Pfingstferien und dann noch 14 Tage und dann auch im Sommer. Da habe ich 3 Monate gearbeitet, hat man super verdient. Und dadurch habe ich das sozusagen dann in München das leben können. Das war eigentlich, für mich war das, habe ich sehr gern gemacht, weil nur am Anfang nicht, weil am Anfang Hänger gefahren und dann später Aufleger. Und die Hänger sind halt fürchterlich, wenn man zurückfahren muss, dann knicken die ab und so. Ist man völlig überfordert. Aber das hat mir schon eher Freude gemacht, weil man so herumkommt. Hamburg kennengelernt und Genua und Sizilien und so weiter hin und her. Das war schon super.
Es kam der Tag der Aufnahmeprüfung. Sie haben sich auf den Giftmonolog vorbereitet.
Genau.
Sie standen da, aber Sie hatten niemanden, den Sie angespielt haben.
Genau.
Und Sie dachten, das geht auch so.
Ja, schrecklich.
Und Sie haben vor 1000 Jahren, das ist ein ganz altes Interview, das ich gefunden habe, und ich habe diese Szene so geliebt.
Echt?
Oh Mann, das heißt, Sie stehen da oder Sie knien da sogar, ja, wahrscheinlich. Und dann fangen die an zu lachen.
Ja, schrecklich, schrecklich. Ja,
und Sie haben so souverän reagiert, würden Sie das bitte kurz erzählen?
Nein, ich habe nicht souverän reagiert, doch, sondern ich habe aus Überlebenstrieb reagiert. Weil ich habe, ich wollte diese Abwanderungsprüfung machen in die Falkenberg. Plötzlich war in München, die Falkenbergschule und die Kammerspiele waren, haben plötzlich mir den Beruf und das Schauspiel anders eröffnet, als ich das vorher kannte. Denn vorher war das sozusagen diese Wiener Farbe, dieses Wiener Timbre und dieser Brokat, dieser altbackene Wiener jenseits von Sinn und Wirkung. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich nie machen. Und dann plötzlich komme ich in die Kammerspiele und merke, das ist ja völlig andere Art, Theater zu spielen. Dann wollte ich da rein unbedingt. Und habe ich gefragt, wie man das macht. Und dann hat einer mir das erklärt, wie man das vorspielt, aber das war natürlich ein völliger herber Provinzler, der mir das erklärt hat mit Spielbein, Standbein und so weiter. Und dann habe ich eben diesen Monolog vorgesprochen und dann haben die alle gelacht. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich natürlich verloren. Und aus Überlebenstrieb, weil ich es auch nicht anders, habe ich den ganzen Mut zusammengenommen und habe die beschimpft, warum sie lachen. Weil ich habe gesagt, ich bemühe mich, da braucht man nicht lachen. Und dann, ich habe gar nicht gemerkt, dass das unfreiwillig komisch war, was ich mache. Und dann haben die mir eine ganz junge Schauspielerin, die schon im ersten Jahr war, die Christiane Leuchtmann, hinaufgesetzt als Luise. Und plötzlich hatte ich jemanden, eben nicht nur im Beifahrersitz zu spielen, sondern auch einen richtigen Partner und ein tolles Mädchen. Und dann haben wir gespielt und das war dann so intensiv und so toll. Und dann, da hat eigentlich der Beruf erst begonnen irgendwie. Und dann haben die mich aufgenommen. Ja, und dann erst habe ich mich damit beschäftigt. Vorher war das eigentlich eine Spielerei oder ein Glücksfall gewesen eigentlich, ja.
Die erste Stunde oder die erste Hälfte, so die erste Stunde für die Radiohörer, die erste Hälfte für die Podcasthörer ist jetzt rum. Wir haben noch einen Song und wir brauchen von Ihnen noch ein Stichwort. Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek. Tja, wer hat diesen Song in Ihre Musikliste geschmuggelt und mit welcher Geschichte? Wissen Sie, warum? Das ist Ihr Lied. Einfach so? Wir jetzt einfach so?
Also eigentlich...
Ich weiß, in 10 Minuten sagen Sie wieder, ach Mensch, nein, jetzt fällt es mir an, die Ella Fitzgerald, die war bei mir auf dem Bergbau.
Genau. Das war so, dass ich vorher nur klassische habe gemerkt, dass ich nur Opern oder klassische Musik gehabt ausgewählt habe und dann habe ich gedacht, ich höre ja gar nicht nur klassische Musik und dann
kam Ella noch dazu, hat sie noch die Chance gekriegt. Ja gut, dann hören wir es jetzt. Viel mehr müssen wir gar nicht von Ihnen hören. Das reicht eigentlich schon als Stichwort. Das ist super. Gut.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Oh.
Schön, ne?
Herrlich.
Wieder. Oh, wunderbar. Marco Michael Wander als Österreicher, Wander, Bilderbuch. Da ist viel los bei Ihnen im Moment musikalisch im Land. Ja. Haben wir als Podcast, können Sie nachhören. Erika Pluha, kennen Sie ja wohl auch.
Klar.
Große Wienerin, können Sie als Podcast nachhören. Waren alle hier zu Gast. Das ist jetzt meine etwas ungelenke Brücke, um den alten und neuen Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, pass mal auf, wenn ihr diese Sendung jetzt erst entdeckt, gibt es ganz viele Interviews, die geführt wurden in den letzten Monaten, die man nachhören kann. Wolfgang Job zum Beispiel, der Musiker Chili Gonzales, Anna Loos, Lars Eidinger, Jasna Fritzi Bauer, Caroline Emke, Kool Savasch, Bodo Jansen, Caroline Herfurth, Sophie Hunger, Nils Frahm, Bill Kaulitz, Roland Kaiser. Also sehr, sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gespräche können Sie sich als Podcast anhören. Die Radio 1 Podcast, hörbar als Podcast oder auch abonnieren. Heute ist der Schauspieler, ich bleibe jetzt dabei, und Landwirt Tobias Moretti hier zu Gast. Sie sind auf der Falkenberg-Schule, Sie sind angenommen worden, Sie reüssieren. Sie haben auch gleich danach, glaube ich, ein Engagement oder relativ schnell danach werden Sie schon engagiert, wurden Sie damals, ne?
Ja.
Aber Sie sind in die DDR gegangen, um dort zu hospitieren. Das finde ich sehr interessant, 1983.
Ja, also das erste Engagement war in Hannover, im Ballhof. Und da war noch Alexander May, Intendant. Und davor aber wollte ich in die DDR, weil da einfach so ein tolles Theater gespielt wurde. Und wir sind da immer hin. Und ich habe ja keine Probleme gehabt, dass Österreich sozusagen, ja, wie die Westdeutschen, bei denen war das immer höchst kompliziert, da in die DDR zu gehen. Für mich war das, ich bin darüber spaziert, Friedrichstraße, als wenn es nichts wäre. Also, bis auf, ich habe die sogar auslachen können und so, die mit dem Kappel gegenüber. Aber,
okay.
Ja, das war, für uns nicht so, war für mich nicht so drastisch wie für die Westdeutschen. Und da habe ich mir viel angeguckt im Deutschen Theater und Dresden und so weiter. Und das war einfach hochinteressant. Und nicht nur das, sondern ich habe das Gefühl gehabt, da findet das Theater da findet eine Essenz dessen statt, was man unter kritischem Bewusstsein verstehen kann oder unter, weil natürlich nicht das gesagt werden durfte, was man konnte oder umgekehrt. Und daher hat man die Literatur, hat man die Kultur, egal ob das die Musik war, benutzt, um sozusagen in kultivierterster Form Anarchie zu betreiben. Und das fand ich einfach großartig. Abgesehen davon, dass die mir wahnsinnig exotisch vorgekommen sind damals. War herrlich. Ja.
Aber die Stimmung war komisch.
Ja, für mich nicht. Ich fand, das war wie in einem Film. Für mich war das wie wenn man nach Afrika fährt oder so. Also es war Wahnsinn. Es war so.
Auch so ein Mentalitätssprung,
ja,
würden
klar.
Sie das so sagen? Ja.
Okay. Ja, aber nicht nur die Mentalität, das sowieso, aber auch dieses düster Deutschland, dieses Merkwürdige. Und dann, wenn man das aufgeknackt hat bei den Leuten, gab es ja wirklich mehrere Stimmungen zwischen Wohlwollen und Freundschaftlichkeit und Freundschaft oder Neugier, aber keiner hat dem anderen getraut. Also ich fand das hochspannend, aber das Allerspannendste fand ich das Theater. Und dann habe ich gefragt, ob ich hier ein Praktikum machen kann, und das haben wir irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, was das soll, und die haben gedacht, vielleicht ist man ein Spion oder so, und dann haben die gesagt, ja, ich kann da im Deutschen Theater und kann ich da sein, und aber danach haben sie mir gleich klar gemacht, dass ich da kein Engagement bekommen kann, und dann bin ich wieder zurückgegangen, aber es war ziemlich cool irgendwie, also ich fand das herrlich. Finde ich viel spannender, fand ich damals die DDR eigentlich viel spannender als nach der Wende. Nach der Wende war es echt hart. Also da bin ich dann, Langhoff hat mich 90 engagiert oder 91, und da bin ich nach 3 Wochen wieder abgefahren, weil ich gedacht habe, ich halte das nicht mehr aus im Deutschen Theater.
Weil es zu klaustrophob war oder zu misstrauisch? Was war die Stimmung? Wie würden Sie es beschreiben?
So, ja, ich weiß nicht, es war so... so traurig entworren und so desillusionierend. Die Leute waren eigentlich nur misstrauisch und haben gar nicht damit umgehen können mit der neuen Situation. Und
die kam ja auch sehr plötzlich.
Also ja, kann das ist ja aber sicherlich auch mit den eigenen Leuten. Also wenn Langhoff, der hat sich ja irrsinnig bemüht, damals ein Intendant zu sein, der viel bewegt, viel macht und so weiter. Und wenn der reinkommt, da war jeder, hat dem anderen misstraut. Also das fand ich eigentlich eklig. Damals diese Zeit. Da bin ich sofort wieder zurück. Bin ich hingegangen und habe gesagt, ich muss heim, habe Heimweh. Geht nicht.
Okay.
Aber vorher habe ich es geliebt.
Sie waren am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert. 1986 sind Sie zu den Münchner Kammerspielen gewechselt. Ich mache das jetzt mal, wir gehen jetzt mal die Etappen so ein bisschen durch. Sie sagen einfach Stopp, wenn Sie das Gefühl haben, ich will länger. 10 Jahre waren Sie insgesamt Ensemblemitglied. Dann kam 1990 die Piefke-Saga. Das hat Ihnen eine gewisse Aufmerksamkeit schon gebracht. Da gab es, glaube ich, 4 Teile von. Mhm. Das war sehr gut geschrieben, sehr gut gemacht. Dann.
Das war mein erster Film.
Genau, war das nicht eine Reihe? War das nicht eine Reihe? War das
ein Film? Ein Vierteiler,
ja,
war das.
Ein Vierteiler. Also okay.
Drei oder Vierteiler.
Ja, okay. Genau. Heute würde man Miniserie sagen, aber stimmt, ja. So, und dann war da dieser Dieter Dorn. Und einer der Gäste, Axel Milberg.
Ah ja, mit dem war ich engagiert.
So. Und dann gab es zwischen Ihnen beiden diese eine Situation, meine ich. Oder das war nur, ist nur eine Legende. Aber dass genau dieser Herr Dorn nämlich sich für Herrn Milberg entschieden hat, als es da darum ging, bei Shakespeare jemanden zu besetzen. Und aus Trotz, haben Sie mal gesagt, aus haben Sie denn das Angebot angenommen, Kommissar Rex zu spielen?
Ja, ich habe, damals habe ich gar nicht gewusst, wie das heißt, sondern ich habe ehrlich nie... Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit tollen Angeboten gesegnet war da vom Theater aus, und da war ich auch aufgehoben. Aber und ich habe nie so wirkliche Traumrollen, das kannte ich gar nicht. So einfach.
Weil ihnen alles Spaß gemacht hat.
Ja, genau. Ja. Also ich habe nie gesagt, das oder das muss ich spielen oder so. Nur eine Figur hat mich einfach unglaublich fasziniert. Das hing auch damit zusammen, dass wir damals auch einen, der übrigens auch in der DDR gelehrt hat, André Müller, ein großartiger Denker und Dramaturg war. Und der hat uns damals eigentlich den Shakespeare wirklich eingeimpft und nahegebracht. Und wir haben den Sturm durchgemacht.
Caliban.
Genau. Und dann habe ich gedacht, der ist es, ja, der ist es. Diese Mischung aus Freitag, also aus in Robinson Crusoe, also sozusagen diese völlige, dieser verwirrte Eingeborene, diese Kraft dieser Kaspar Hauser und trotzdem aber in so einer Systemimmanenz, dass man irgendwie in loyaler, in einer loyalen Zuordnung immer das macht, was man von ihm will. Und diese innere Anarchie, die hat mich fasziniert. Ja. Und Shakespeare hatte da mehr oder weniger 300 Jahre, bevor es irgendwie wirklich ernst wurde, die Kolonisation vorausgesagt. Und wir haben das, und ich habe gedacht, wenn ich eine so eine Figur spielen will, dann will ich das spielen. Und ich war nie beim Dorn, er hat mir immer toll zu spielen gegeben. Und da habe ich gesagt, den will ich machen. Aber der hatte ein anderes Konzept gehabt. Er wollte den Caliban eben als eigentlich als Zyniker.
Ja.
So ein bisschen. Und daher hat er sich dann für einen anderen Schauspieler entschieden. Ich wusste gar nicht, dass es Axel war. Das hat dann Axel gespielt. Das war eine ganz, auch die Inszenierung war jetzt nicht irgendwie der Hammer. Aber trotzdem, ich war halt irgendwie enttäuscht und habe gedacht, so, und jetzt
dann mache ich das. Am Arsch, dann mach ich
das, das Angebot, das ich vom Fernsehen gehabt habe.
So, und das hing Ihnen wie ein Hossa wirklich sehr, sehr lange nach. Und Sie waren verdammt tapfer, denn Sie haben ziemlich schnell danach ganz viele andere Sachen gemacht und wurden gelobt und haben Opern inszeniert und so weiter. Und doch, bis Sie diesen Rex losgeworden sind, haben Sie... Na gut. Wir dürfen jetzt Musik spielen. Wir machen jetzt sowieso einen natürlichen Cut sozusagen. Herbert Grönemeyer, Der Weg.
Das ist ein tolles Lied, immer noch. Das ist wie Schubert.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben.
Ja, wahrscheinlich eines der berührendsten Lieder, die man sich vorstellen kann, die ich kenne auf jeden Fall.
Ja.
Und Sie offenbar auch. Sie sind rausgegangen gerade. Sie konnten oder wollten das nicht hören.
Es ist wie, es ist immer wieder ein Moment der Vergänglichkeit, wo einem das irgendwie wie so ein Turboschub ins Hirn hinein rauscht, aber direkt ins Zentrum. Wahnsinn ist das. Das ist wie Schubert eigentlich.
Es geht um die, in dem Fall, Ihre eigene Vergänglichkeit oder die Vergänglichkeit generell, denken
Nein,
Sie?
Nein, es ist wurscht. Es geht um das, bei ihm ist das ja eine andere, klarere biografische Tatsache, aber mich trifft das immer ganz tief ins Herz hinein, weil ich immer denke, wir sind so gemacht, dass Erkenntnis immer etwas ist, was zu spät kommt. Und das trifft mich immer.
Warum hat sich die Evolution uns sowieso so ausgedacht mit Erkenntnis und diesem ganzen Kram?
Ja, ist auch ein Spekulation,
ich meine... Naja, Sie sind jemand, der viel mit Natur zu tun hat, immer schon. Sie kennen beide Welten, Sie kennen diese künstlerische Welt, Sie sind aber auch jemand, der ganz wahrscheinlich dann auch als unsentimental zu bezeichnen ist in so Momenten, wo man Entscheidungen fällen muss, wo man einfach als Landwirt geht es nicht darum, dass man sich 20 Minuten zu Katzenbabys setzt, sondern man muss gucken, werden die satt, sonst werden sie ertränkt oder was auch immer. Also es gibt ganz andere Entscheidungen, die gefällt werden. Da sind sie nicht, in den Punkten sind sie nicht super sensibel, sondern pragmatisch, denke ich jetzt mal.
Genau, ja.
Und möglicherweise irre ich mich, aber das, was ich über sie gelesen habe, sie sind schon jemand, der grübelt, der denkt, der liest, der viel weiß, der Sachen miteinander verbindet. Und Sie müssen mir jetzt mal diese Frage beantworten, welchen komischen Platz wir in der Evolution eigentlich einnehmen. Weil es ergibt für mich alles einen Sinn, die meisten Sachen, aber nicht, warum wir in der Lage sind zu reflektieren als Menschen, weil wir machen ja nicht wirklich was draus.
Ja, okay, aber das, die Option hat wahrscheinlich dann mit dem, wo wir stehen, weniger zu tun. Weil das ist halt die Entwicklung, glaube ich, ist nicht die Prämisse gewesen, sondern irgendetwas, was sich verselbstständigt. Aber eigentlich ist es ja eine tolle Präposition, dass wir das können. Das unterscheidet uns letztendlich vom Tier.
Aber das ist doch so komisch, dass wir, also wenn man sich so die Evolution, das sage ich jetzt natürlich total als Laie, ja, ich weiß ja nichts. Aber wenn ich mir das so ansehe, hatte eigentlich alles im Leben so
in
wahnsinnig
der Frage
viel Zeit.
Kein Laientum.
Gut, vielleicht
sehe ich es. Gibt auch keine Experten.
Das beruhigt mich. Aus meiner Perspektive sehe ich, dass alles allen Dingen immer unglaublich viel Zeit gelassen wurde. Und was in den letzten 150 Jahren passiert und gerade in den letzten 30 Jahren, ist ein solches Aufgalopp, dass ich gar nicht weiß, wie wir da hinterher evolutionieren sollen.
Ja, klar.
Und suche immer Antworten so ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, dass das einfach die philosophischste Frage ist wahrscheinlich, ob das ein Spielball ist oder ob man sich da selber ins Rollen bringt. Das ist das, man weiß es nicht. Jedenfalls galoppiert es dahin und irgendwie ist die Handbremse wahrscheinlich das Schwerste, weil es wahrscheinlich in unserer Ratio gar nicht vorhanden ist, irgendwie zu stoppen.
Die Handbremse hat keine Lobby. Das ist das Ding. Weil eigentlich, ich glaube schon, dass das in uns verankert ist, weil wir uns ja schwer tun mit Veränderung. Eigentlich möchten wir, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Nur wenn wir, die Klugen unter uns, die Gelehrten unter uns sagen, nee, wartet mal, wenn das so bleibt, dann ist das doof. Wir müssen Penicillin erfinden, wir müssen das Rad erfinden, wir müssen Übersetzer erfinden.
Naja, Bewegung ist etwas, glaube ich, Existenzielles. Also ich meine, Stillstand ist auch tot. Es hat auch nie, die Welt hat sich nie durch Stillstand in irgendeiner Form definiert.
Es wird immer Veränderungen geben, ist es ja.
Aber man hat das Gefühl, je klüger der Mensch wird oder je ausgebildeter er wird, desto absurder reagiert er. Das ist halt. Aber es ist halt auch schwierig, sozusagen dann etwas damit umzugehen, ohne dass man jetzt gleich in so einen Allgemeinplatz kommt.
Das schwierig.
Ich dann immer irgendwie, das ist mir dann auch selber peinlich vor mir, wenn man dann immer sagt, ja, der ist die Schuld oder das oder so. Und man klammert sich aus oder man klammert auch bestimmte. Das ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich meine, es franzt ja andere Dinge auch aus. Es franzt ja auch Demokratie aus. Und das ist eigentlich ganz was Tolles. Das ist eigentlich die wichtigste und großartigste Veränderung gewesen in den letzten 1000 Jahren. Und
machen wir es so, Herr Moretti, also, wir machen es so. Wir haben jetzt noch, ein letztes Viertel. Da muss es
im
aber
zweiten Viertel. Oder ist das dritte Viertel jetzt schon?
Wir sind jetzt im dritten Viertel. Wir haben jetzt noch ein Viertel. Können den machen. Wir werden auf jeden Fall über die Deutschstunde gleich mal sprechen, über den aktuellen Film. Und der Song jetzt, Rebecca Bucken.
Jazzerin ist das,
I Surrender All.
Ja.
Das hören wir jetzt.
All to Jesus I surrender.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Schauspieler Tobias Moretti ist heute hier zu Gast. Hatten Sie die Deutschstunde? Haben Sie die mal gelesen, vorher als Buch?
Ja, in der Schule haben wir die gelesen.
Erinnern Sie sich daran?
Ja, erinnere mich daran, weil das war das längste Roman, das längste Buch, das ich bis dorthin gelesen habe. Und ich habe mich irgendwie so drüber geschwindelt. Da mal 100 Seiten und dann nochmal 50 und so. Mhm. Und mich hat das damals unglaublich gelangweilt. Nicht thematisch, sondern einfach, ich habe es nicht verstanden mit 15, 16. Das war jetzt so eine Pflichtlektüre. Und daher, ich habe das dann auch nie mehr danach in irgendeiner Form in die Hand genommen, bis ich mit dem Schwocher gearbeitet habe.
Christian Schwocher,
Christian Schwocher, unser Regisseur, mit dem ich ja vorher Bad Banks gemacht habe. Und der hat gesagt, er muss das machen dieses Jahr eben.
Ich habe Sie bei Bad Banks völlig weggedacht. Ich finde Sie jetzt so sympathisch. Sie sind überhaupt nicht sympathisch.
und dann hat der, und dann habe ich gedacht, was will er mit dem, mit diesem Stoff? Warum will er genau das Buch, um sozusagen eine Geschichte über Opportunismus und Konvention zu erzählen? Und er hat gesagt, ja, ihn hat das fasziniert und er hätte jetzt eine tolle Fassung von seiner Mutter, von der Heideschwocher. Und ich habe gesagt, ja, es dauert ein bisschen und so weiter. Und dann habe ich das gelesen und ich war weg. Ich war
diese platt. Fassung, ja, die die beiden Fassung, geschrieben haben.
Also sozusagen das Drehbuch war so dicht und sie war so, er hat den roten Kern im Sinn, aber auch in der ganzen Poesie und in dieser Grausamkeit der Analyse erfasst und das hat mich begeistert von vornherein.
Haben Sie jetzt gerade zwei Metaphern miteinander vermengt? Weil das der rote Faden und der Kern, der rote Kern, oder ist der Kern, jetzt im Ernst, ich habe gerade überlegt, ob es zu klugscheißernd klingt, das soll es gar nicht. Es hätte ja auch sein können, dass Sie den roten Kern, dass es irgendwas ist, was ich nicht kenne. Es gibt keinen roten Kern, oder?
Na, es gibt nur einen Kern oder einen roten Faden.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Man weiß ja nicht, in Österreich. Ja,
und einen schwarzen Punkt.
Ja, das gibt's auch. Also Herr Schwocher und seine Mutter, das ist üblich, die arbeiten oft und auch sehr erfolgreich zusammen. Er war auch schon hier in der Sendung. Und wenn Ihnen diese Drehbuchfassung schon so gut gefallen hat, ich kann nur sagen, die Bilder haben noch mal eins draufgepackt. Sie haben ja die fertige Fassung sicherlich schon gesehen.
Ja.
Davon gehe ich aus.
Ja.
Lassen Sie uns mal den Film so erzählen, dass wir nicht zu viel vorwegnehmen und dass wir aber dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen ihn auch sehen. Es ist ein guter Film, sehr guter Film geworden. Ich möchte
es ist ein Gemälde. Dieser Film ist ein Gemälde geworden. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Schwocher das sehr früh visualisiert hat und genau gewusst hat, in welchen Bildern er das erzählt und erzählen wird. Und wirklich, das geht bis in die Seelenkapillaren der einzelnen Figuren in ihrer ganzen Apathie, in ihrer Implosion, in ihrer Brutalität, in ihrem
Stellen
Druck.
Wir die doch mal vor, die Figuren, um die es geht. Also die Hauptfigur ist Siggi. Wir lernen Siggi kennen, als er schon ein bisschen älter ist. Und es geht dann in eine Art Rückblende. Er ist ein Jugendlicher. Wie alt ist er ungefähr? Was denken Sie
am
Anfang?
Ja, 17, 18 oder sowas. Wahrscheinlich in den Nachkriegs.
Und es geht zurück in Siggis Kindheit. Er ist 11 und er lebt an der Küste in Schleswig-Holstein.
Genau.
Weite, Kargheit, kaum Häuser. Also das ist insofern das Bild, ein Gemälde trifft es schon sehr gut, weil die einzelnen Einstellungen, man spürt das. Man hat so Salz auf den Lippen so ein bisschen. Das ist karg. Man muss sich auf die Figuren konzentrieren. Sie sind ein Maler, Max.
Genau, die zwei Figuren sind Max Janssen, ein Maler, und Jens-Ole Jepsen ist der Inselpolizist, der
Ulrich
Dorfpolizist.
Ulrich Nöten.
Großartiger.
Ja.
Kollege und Schauspieler, der das ganz großartig spielt. Und die beiden kennen sich von Kindheit an. Mhm. Und der eine wird Maler, für die damalige Zeit sehr bekannt auch schon, und ist mit einer Sängerin verheiratet. Wir leben alle in der Insel, in diesem Verbund, und der Polizist lebt als Polizist.
Hat auch eine Frau, auch wenn sie fast nie was sagt.
Ja, genau.
Ja, sie ist eine schöne, bittere, stumme Frau.
Genau. Und beide Familien sozusagen führen ein Leben miteinander, trotzdem aber wie Antipoden in krassem Gegensatz. Denn der Polizist, wir haben das, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das spielt.
Also 44
oder 43 oder 44. Der Maler wird als entarteter Künstler eingestuft und jetzt geht es darum, dass man ihm Berufsverbot erteilt. Aber nun ist aber der Maler andererseits wieder der Goethe oder der Patenonkel
von Sigi.
Ja, genau, von Sigi. Und so verschwimmen diese Familien von einer ganz normalen
von ihrer normalen Unterschiedlichkeit.
Genau, in ihrer normalen Unterschiedlichkeit, in eine Feindseligkeit, die sich am Anfang so ganz mit einer feinen Furche, also mit einem feinen Haris öffnet. Und am Schluss wird es wirklich eine existenzielle Furche und die bringen sich fast um oder der eine liefert den anderen aus. Und die Menschen reagieren auch im nächsten Umfeld, im Drumherum. Also es geht dann natürlich klarerweise um Auslieferung, um Zynismus, um Bosartigkeit, um diese nicht mehr einzuordnende Ausfranzung menschlichen Daseins, was mit uns passiert, wenn wir in einem System, als systemimmanente Menschen in unserem Opportunismus sozusagen dem nachgehen und nicht mehr halt machen.
Für mich ist es die beste Rolle, die Ulrich Newton jemals gespielt hat, glaube ich. Also er ist ein guter Schauspieler, aber es ist so eindringlich. Er hat es mit einer solchen mit einer solchen Intensität gespielt und er zeigt, dass er kann nicht aus seiner Haut. Es gibt kleine Brüche, in denen man das Gefühl hat, jetzt könnte die Situation zu etwas Besserem kippen. Jetzt könnte er sein Funktionieren und seine Pflichterfüllung, jetzt könnte das vielleicht so ein bisschen abschmelzen. Aber das geht nicht. Er ist zu.
Es gibt ja sowas wie eine Schnittmenge zwischen dem eigenen Ich und einer Figur. Und da habe ich das Gefühl, dass das bei Newton, also der auch ein sehr akribischer Mensch ist.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht.
Dass das irgendwie wirklich explodiert. Aber nicht explodieren darf. Und deswegen ist es so wirklich so ein dünner Faden, eine Essenz des Spiels ist ganz großartig. Mit dem habe ich unglaublich gerne gespielt. Jeden Drehtag habe ich da genossen und wusste auch nicht, wohin das führt.
Also wir möchten Ihnen diesen Film ans Herz legen. Deutschstunde. An dem Buch hat Siegfried Lenz 4 Jahre gesessen und gearbeitet. Das war seine große Aufgabe für sich, die er sich selbst gestellt hat. Jetzt mit meinen Worten, aber die Gefahren des Faschismus und des Nationalismus offenzulegen und zu zeigen, was es mit Menschen macht, die nicht mehr fühlen und nicht mehr denken, sondern funktionieren und sich auf etwas berufen, die funktionieren, die Pflicht sozusagen erfüllen und nicht mehr reflektieren, ob es überhaupt noch sinnvoll ist oder nicht. Was machen Sie gerade? Singen Sie schon? Was haben Sie gerade gesungen?
Ich habe gedacht, sie redet ja noch.
Die redet ja noch, haben Sie gerade gedacht.
Getanzt.
Da gehe ich schon mal raus, da gehe ich schon mal, singe ich schon mal, schmier ich mir schon mal ein Brot, schlaf schon mal. Ist ja geil. Die redet ja noch eine ganze Weile. Gut, wenn wir jetzt Josef Haydn spielen, ist ja nur kurz. Wofür steht Il Mondo?
Mondo della Luna? Das war meine letzte Regiearbeit mit dem Nicolas Harnoncourt. Ich habe 3 oder 4 Opern inszeniert mit ihm. In Zürich und in Wien und so weiter. Es war eine unglaublich intensive und schöne Arbeit. Er ist ja 2 Jahre danach gestorben. Großartige Arbeit war das. Ein unfassbarer Musiker. Und man kann nur jedem Menschen wünschen, wenn man auf der ersten Orchesterprobe sitzt, wo er die Dinge erklärt, plötzlich erklärt er über die Musik, über die Arbeit, über das Konkrete erklärt er die Welt. Und das war unfassbar. Natürlich auch mit der Essenz und des Dramatischen. Und das war ihm wirklich zu eigen. Großartig.
Wie Sie das gerade eben so wegerzählt haben, Opern inszeniert, das ist die Königsdisziplin. Es gibt unglaublich viele sehr, sehr erfolgreiche Leute, die darauf warten, die Chance zu haben, eine Oper zu inszenieren. Das wurde relativ früh an Sie herangetragen schon, ne?
Ja.
Ja.
Also die erste habe ich gemacht 2000, 2001 oder so.
Wir wollen noch auf einen Film hinweisen, der erst im nächsten Jahr kommt. Das ist ja nun so lange auch nicht mehr hin. Jetzt müssen Sie mir, ich weiß nichts darüber. Ich weiß, dass der im Hamburger Filmfestival letzte Woche gezeigt wurde. Gypsy Queen.
Also auf den freue ich mich sehr. Ich habe den noch gar nicht gesehen, den Film. Ich darf ihn morgen anschauen. Es ist eine Geschichte über Zigeuner. Und wird das erzählt anhand eines Mädchens, die eigentlich in ihrer Not, in ihrer Existenz, als rumänische Zigeunerin letztendlich nur eine Chance gehabt hatte über das Boxen. Sie ist eine hochbegabte Boxerin, diesen Sprung zu schaffen.
Ist das eine wahre Geschichte?
Aus dem Slum raus. Nein, es ist eine fiktive Geschichte, aber trotzdem. Und aber sie ist, es gibt natürlich da schon einen Boden dazu
Und Sie spielen welche?
Ich spiele, und dann wird sie aber von ihrer Familie verstoßen, weil sie ein Kind bekommt und dann muss sie nach Deutschland gehen und kommt nach Hamburg. Und dort arbeitet sie erst in einem Dock und dann irgendwie als Putze und dann sonst wo. Und irgendwie hat sie die Chance, dass sie dort in der Ritze, in der berühmten Ritze, als Boxerin da realisiert. Und ich spiele den Trainer, so einen Hamburger Ludentrainer, ne?
Es heißt, dass sie so noch herrlich. Nie so fies ausgesehen haben wie...
Ja, hoffentlich.
Und das ist das freundliche Wort, das ich jetzt hier gerade benutze, so fies. Haben Sie dann auch so falsche Zähne dann im Mund, so wie man sich das vorstellt? Abby, ich denke
überhaupt
Abitus.
Keine Zähne im Mund.
Ich denke an Abitus. Kennen Sie noch Abitus?
Mit dieser, genau.
So stelle ich sie mir vor. Nein, gar keine
herrlich.
Zähne?
Ja, doch, okay. Doch. Ja, aber gut. Das ist herrlich mit einer wunderbaren Maske. Mir hat das so Spaß gemacht. Und wir haben da auch richtig gedreht, also in der Ritze und der Schweiß und die Pisse und das ist alles herrlich. Und das ist so. Es ist so. Und das hat auch eine Poesie und das musste man nicht konstruieren. Also das hat man nicht ein Bühnenbild erstellt, sondern das war da.
Ja.
Und diesen Geruch hat man irgendwie, hoffe ich, dass man den im Film auch spürt und sieht.
Okay, nächstes Jahr, Gypsy Queen.
Ja, cool, ja.
So, die letzten Minuten verwenden wir für Paris-Dakar, 7500 Kilometer. Sie sind angesprochen worden und haben das gemacht, haben sich ein Jahr darauf vorbereitet. Ja, so redet man darüber, wenn man nur noch ganz wenige Minuten
Zeit hat. Schnell.
Ja.
So schnell, wie man fahren muss wahrscheinlich.
Ja, so schnell, wie man fahren muss. Genau. Tempo gefällt Ihnen ja.
Sie haben das ja am Anfang, das war ja genau. Unser Entree, ne?
Absolut,
weil
aber ich finde jetzt...
Weil das halt immer von Kind auf, vielleicht auch, weil wir Buben waren, immer diese Competition war. Und diese Competition hatte was Spielerisches auch und so weiter, ja. Und wir sind halt Motocrosser gewesen und so, aber ich war eigentlich vorher im Straßensport als Bub und dann hatte ich da mit unserem großen Vorbild, mit dem Heinz Kindergartner, mit dem dreifachen Weltmeister, der auch Tiroler ist und der sozusagen ein Urviech ist und in ganz Afrika bekannt, der hat irgendwann mal die Idee geboren, weil er uns fahren gesehen hat, der Gregor und mich, weil wir trainiert haben auf Ibiza, haben wir da so Training gemacht und hat gesagt, das wäre doch toll, fahrt doch bei Dakar mit. Das kann man nicht, man kann das nicht machen. Es kann kein normaler Mensch Dakar, das überlebt da keine 20 Minuten.
Warum nicht?
Weil es ist das härteste Rennen der Welt. Man fährt jeden Tag, also es gibt sozusagen bei Paris-Dakar, das ist eine längere Geschichte, da haben wir jetzt gar keine Chance, das genau
Eindruck,
zu erklären.
Kurzen Eindruck,
es ist,
was ist so
ursprünglich
hart daran?
Ist die Dakar erfunden worden, aus einer ganz argen Mischung aus einem Sportevent und aus einer sozialen Ambition, nämlich den Tuaregs in irgendeiner Form das Überleben zu retten. In Frankreich auch in den 70er Jahren. Und daraus ist irgendwie das härteste Rennen der Welt entstanden. Also die Essenz dessen, was man sich vorstellen kann, heißt also in der Früh um 5 Uhr aufstehen und dann fährt man zuerst mal eine Rallye ist das. Das wird mit Motoren gefahren, mit Autos gefahren, mit LKWs gefahren. Man fährt bis zu 300, 400, 500 Kilometer in freiem Gelände. Man weiß gar nicht, wo man umgeht. Es ist kein Navi erlaubt.
Täglich.
Man muss irgendwie einfach quer durch die Wüste. Man kann verloren gehen. Man kann alle 30 Sekunden in ein Loch fahren oder in ein Bett fahren. Mit 120, dann ist es erledigt, weil irgendwie, oder auch die Straße macht einen Knick und man fährt geradeaus oder so. Also es gibt dann sowas wie ein Roadbook. Das muss man dann auch immer wieder selber jeden Abend mindestens 1 bis 2 Stunden noch machen.
Warten Sie kurz. Man ist da alleine. Also das ist nicht
völlig
so,
alleine,
das ist nicht so wie bei der Tour de France, dass da ständig irgendwelche Beduinen am Weg stehen und winken.
Nein, es gibt
oder
einen
so.
Minutenstart Und man muss sozusagen, man fährt eine Liaison, also ein Zwischenstück, dann gibt es die eigentliche Etappe, die ist zwischen 300, 500 oder 600 Kilometer lang und dann gibt es am Schluss wieder eine Liaison und das jeden Tag, sitzt man 12, 13 Stunden, 10 Stunden, die meisten vielleicht nur 8 oder 9, sitzt man da drauf, steht meistens drauf am Motorrad.
Weil man nicht mehr sitzen kann.
Nein, weil man nicht sitzen darf, weil wenn man sitzt und man fährt über einen Hügel oder über einen Stein, kickt sich hinten rauf und diese Mione in dreifachen Weltmeister passiert, ist gleich gestorben, ist vorne übers Motorrad geknallt, Genickbruch und so weiter. Und man muss quasi alle 10 Sekunden, alle 20 Sekunden, man muss so konzentriert sein und das über Stunden, Stunden, Stunden. Man muss navigieren, man weiß nicht, wohin es fährt. Man fährt mit einer Kompassnadel. Da steht dann im Roadbook ein Haus bei Kilometer sowieso, dann muss man irgendwie 280 Grad darauf, man weiß aber gar nicht, findet man Spuren oder nicht und so weiter. Und das Ganze im Renntempo. Und das geht eigentlich über jede menschliche Konstellation hinaus. Und deswegen habe ich gesagt, das kann man eigentlich gar nie machen. Und dann hat er gesagt, doch, das machen wir. Vielleicht könnte man das machen und da finanzieren, indem wir einen Sender finden, der das finanziert. Zwei Schauspieler bereiten sich ein Jahr vor. War am Anfang ZDF dabei, ORF natürlich. Und so, und dann haben die sofort kalte Füße gekriegt. Klar, weil irgendwie, das war dann doch nicht so. Und dann ist Red Bull übergeblieben, also Servus TV. Und die haben dann eine Doku gemacht und das wurde finanziert und wir fuhren sozusagen als ein Teil des Werksteams dort mit.
Okay.
Und
wie lange ist das dann? Wie lange, also ein Jahr Vorbereitung und wie lange ist dann?
Das Rennen ist 14 Tage.
14
jeden Tage. Tag, also jeden Tag. Also man schläft in einem Zelt und kommt dann am Abend an, muss dann irgendwie schauen, dass man irgendwie 17.000 Kalorien frisst.
Ja, wollte ich gerade sagen, man verballert also ja wahnsinnig viel.
Um 5 Uhr in der Früh muss man irgendwie sieben Teller Spaghetti essen. Man weiß nicht, wann man austreten kann oder so. Es ist einfach eine Ausnahmesituation von vorn bis hinten. Und wir haben eigentlich das anfangs nur so spielerisch gemacht, wie das halt Buben so machen. Ja, ich war ja schon über 50,
der Gregor Buben, Ende 40. Wollte ich gerade sagen.
Und weil wir das halt können und weil uns das getaugt hat, haben wir dann gesagt, okay, das machen wir. Und uns war die Konsequenz gar nicht so bewusst. Ja, also damals haben meine Eltern noch gelebt, gesagt haben, zu Weihnachten, wir waren immer beisammen, wir fahren das. Dann haben die gedacht, das ist ein Witz, das ist ein Scherz und so. Und dann war es so.
Ja, das ist halt sehr drastisch. 60 Tote bislang, glaube ich.
Eine,
vielleicht können Sie mir die folgende Frage noch mit einem Satz beantworten. Warum macht man das?
Ja, also ich kann ihn nur beantworten, wenn als ich ich habe weder vorher noch nachher gewusst, warum ich es gemacht habe. Ich weiß nur, als ich es fertig gemacht habe, habe ich gedacht, macht mir mein Beruf wieder Freude.
Wirklich?
Ich habe danach in Paris bei Luc Bondy gespielt am Theater und danach den Film das finstere Teil. Ich habe gedacht, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich darf davon leben, dass ich Schauspieler sein darf und muss nicht Sportler sein und jeden Tag Kopf und Kragen riskieren. Aber es war sicher die essentiellste Erfahrung meines Lebens. Sozusagen, wenn man das überlebt, auch in seiner Unerbittlichkeit und auch in seiner blöden Befindlichkeit, die wir ja alle an den Tag legen, weiß man, was man leisten kann oder was der Mensch zu leisten imstande ist. Und das hat mich eigentlich bis heute getragen. Wenn es irgendetwas gibt, wo ich mir selber leid tue oder so, dann denke ich nur vielleicht 1,5 Sekunden an damals und dann geht es mir wieder gut.
Das war's. Ich danke Ihnen. Wir hören jetzt die Ouvertüre zur Zauberflöte, Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist auch die Melodie, die Sie damals gehört
die
haben.
Die habe ich eben nicht gehört. Ich habe mich so gefreut auf die Liaison, auf den Schluss. Das sind diese Etappen, die man nachher macht. Da musste man noch 1,5 Stunden oder 2 oder 3 Stunden fahren auf einer normalen Straße oder Schotter. Und ich habe mir extra einen Bose Lautsprecher einbauen lassen in meinen Helm und habe die Ouvertüre von Mozart mir hab gedacht, ach super, dann kann ich das hören und gehört habe ich nur nichts mehr. Das war total super. Vollidiot, habe das alles umsonst mitgenommen.
Ich danke Ihnen. Übrigens, wer diese Kopfhörer kaufen möchte in einem Helm, der nimmt am besten Kontakt zu Tobias Moretti auf. Sind nicht mehr ganz so aktuell. Original Schweiß, aber 150 Euro kriegen Sie dafür noch. Ich danke Ihnen für Ihre Geschichten. Und bleiben Sie gesund. Und
danke ebenfalls.
Ja, für Sie noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer Sie diese Sendung hören. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.